Weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Ich habe in meinem Leben schon sehr oft den Tipp bekommen, auf jeden Fall Biografien von christlichen Persönlichkeiten zu lesen und dadurch eine Inspiration auch für mein Leben zu bekommen, wenn man Gottes Handschrift im Leben von anderen sieht. Deswegen lade ich Sie ein heute in die Biografie der GM. Mein Wunsch ist, dass es mehr ist, als dass wir uns mit der Geschichte beschäftigen, sondern dass es uns alle stärkt, Hoffnungsträger zu sein. Ich habe 5 Prinzipien, 5 rote Fäden mitgebracht, die für mich damals wie heute präsent sind und immer einen klaren Bezug zur Bibel und zum Wesen Gottes haben. Ich werde also immer an den Anfang gucken und ein wenig nach heute gucken und Ihnen einen Bezug zur Bibel sagen und das mit 5 roten Fäden. Der erste Faden: Not bewegt zu barmherziger Tat. Barmherzigkeit ist eine Herzenshaltung von Jesus. Ich lese uns aus Matthäus, aus dem 9. Kapitel, die Verse 35 und 36. Jesus wanderte umher und gelangte so in alle Städte und Ortschaften. In den Synagogen lehrte er und überbrachte ihnen die gute Botschaft, die alles verändert. Die Botschaft, dass Gottes gute Herrschaft den Menschen nahe kommt. Dabei heilte er alle Krankheiten und körperlichen Gebrechen. Als Jesus die Menschenmassen sah, erfasste ihn großes Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren völlig am Ende, verlassen und verloren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Jesus sah die Menschen und es erfasste ihn großes Erbarmen. Dass er die Menschen sah, war gar nicht so selbstverständlich. Viele angesehene Leute seiner Zeit taten einiges dafür, dass das gemeine Volk ferngehalten wurde von ihnen. Sich abzuschirmen ist auch immer eine Option. Und in Pandemiezeiten ist es einfacher denn je. Jesus aber zu seiner Zeit ist und bleibt da, wo die Leute sind. Er guckt hin, wie es ihnen geht. Und es erfasst ihn großes Erbarmen. In anderer Übersetzung lautet es, er wurde innerlich bewegt. Es jammerte ihn beim Anblick der Menschen. Wenn die wörtliche Übersetzung kaut, kann man davon sprechen, dass sich ihm vor Mitleid das Herz im Leibe umdreht, es ihm bis in die Eingeweide geht. Er wurde von Mitleid erfasst und bewegt. Und das, was Jesus bewegt, ist, dass es dem Volk an Trost und Zuversicht, an Glaube, Liebe und Hoffnung fehlt. Auch das sah nicht jeder, aber Jesus als der gute Hirte. Wilhelm Müsken, der Gründer der Großstadtmission, hatte den Mut ebenfalls hinzusehen. Er befasste sich mit den Nöten seiner Zeit in Hamburg und Altona. Ihn interessierten Berichte über die Hintergründe des Elends in der Großstadt nach dem Ersten Weltkrieg. Bewusst machte er Gänge, Spaziergänge durch die Straßen. Er ging in die Elendsviertel hinein. An einer Stelle schreibt er, die grenzenlose Not dieses Viertels sieht man von außen nicht. Erst wenn man sich hineinwagt, tritt einem da Elend auf Schritt und Tritt entgegen. Ich lese noch einen Passus aus einer Schrift, die er für Freunde der Großstadtmission geschrieben hat und in der er die Motivation zur Gründung beschreibt. Die wirtschaftliche Not vieler Familien nahm durch Geldentwertung, Arbeitslosigkeit und ungeahnte Teuerung so zu, dass manche dem Hungertod preisgegeben waren. Diesen Nöten gegenüber konnten sich wahre Christen nicht verschließen. Wir sahen unsere ungeheure Verantwortung, aus innerer und äußerer Not zu retten. So schritten wir zur Gründung der Großstadtmission. Bernhard Harder, der Nachfolger von Müsken, schrieb über ihn, Müsken hatte einen Blick für manche Nöte. Die Not geht ihm und seinen Mitstreitern zu Herzen und bewegt sie zu barmherzigem Handeln. In der Folge entstehen ganz unterschiedliche Dienste. Einige davon habe ich ja vorhin genannt. Auch später in der Geschichte der Großstadtmission berichten Tageszeitungen über die Großstadtmission, als indem sie schreiben, Menschen bewegten Herzens. Heute erreicht uns zum Beispiel das Feedback, ihr seid mit so viel Herz dabei. Ich bin überzeugt, dass Gott mit seinem Geist immer wieder die Herzenshaltung von Jesus in Menschen der Großstadtmission hineingelegt hat. Bis heute. Die Haltung, die bereit ist, hinzusehen, die Gegenwartsnöte wahrzunehmen und sich davon zu Tatchristentum bewegen zu lassen. Der zweite Faden hängt eng damit zusammen. Alle sind willkommen. Tatchristentum schließt niemand aus. Damals nicht, dazu zitiere ich nochmal Herrn Müsken, bei der Linderung der Not fragen wir nicht nach Konfession oder politischer Anschauung. Die Notlage allein ist uns Grund zur Hilfe. Und auch heute nicht. Alle sind willkommen. Auch darin streben wir nach der Weite, die Jesus in seinem Herzen hat und die uns in diesem Jahr ganz besonders durch die Jahreslosung immer vor Augen steht. Egal wer zu mir kommt, ich werde ihn nicht hinausstoßen. Lebensformen, Nationalitäten, kulturelle Hintergründe, Sprachen und Ansichten werden immer vielfältiger. Die Komplexität in unserer Gesellschaft nimmt immer mehr zu. Es gibt immer mehr Spannungsfelder. Wenn nun die Impfdebatte nehmen oder wer hier alles leben darf und Aufenthaltsstatus bekommt, andere politische Fragen oder auch Nachbarschaftskonflikte. Es gibt überall Spannungsfelder. Es ist herausfordernd und es fordert auch jeden von uns, glaube ich, heraus, da drinnen gut zurechtzukommen und das wirklich zu leben. Alle sind willkommen. Aber dass wir das tun, dass wir darum ringen, in dieser Haltung von Jesus unterwegs zu sein, darauf kommt es an. Alle sind willkommen. Der dritte Faden, Freudenbotschaft und Hoffnungsarbeit. Hoffnungsstiftend für Menschen in Not ist ganz sicher, dass ihre existenziellen Bedürfnisse nach Nahrung, nach Unterkunft, nach Sicherheit, dass diese gesehen und gestillt werden, dass ihrer ganz konkreten Not begegnet wird. Bei Jesus geht es aber immer auch um die innere Not der Menschen, wie in den Versen, die ich eingangs gelesen habe. Da sieht er die Verlorenheit, die Orientierungslosigkeit. Diese Menschen sind ohne Hirten. Sie sind innerlich verzweifelt. In Samarien führt Jesus einen Dialog mit einer Frau am legendären Jakobsbrunnen. Da geht es nicht nur um das Wasser im Brunnen, das Durst löscht, sondern um das Wasser, das lebendige Wasser, das innere Sehnsucht stillen kann. Ich lese dazu einige Verse aus dem 4. Kapitel des Johannesevangeliums. Jesus antwortete der Frau, jeder, der dieses Wasser aus dem Brunnen trinkt, bekommt wieder Durst. Wer aber das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird bis in Ewigkeit hinein nie mehr von Durst gequält werden. Das Wasser, was ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die immer weiter sprudelt bis in das unbegrenzte ewige Leben hinein. Da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser. Dann muss ich keinen Durst mehr haben. Zu Beginn der GM sind es Traktate, Schriften, die verteilt werden. Und Gottesdienste in Hinterhöfen, wo nicht mal ein Lichtstrahl hinkommt, gehen sie und singen den Leuten Hoffnung ins Herz. Müsken beschreibt den Kern dieser Arbeit so. Kern der Hofmission ist das Verlangen der Menschenherzen nach Frieden, Freude, Freiheit, der große herrliche Heiland, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, der Trostbedürftige glücklich und Gebundene frei machen kann. An anderer Stelle fasst er zusammen, erst wenn der Mensch durch Gottes Wort den Weg zur Quelle der Kraft gefunden hat, ist ihm geholfen. Wenn Gottes Geist Menschen befähigt, uns befähigt, hinzusehen und sich von der Not der Menschen bewegen zu lassen, dann bewegt uns auch die innere Not von Menschen. Ihre Ängste, ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Einsamkeit und ihre Zweifel. Demgegenüber steht dann unsere eigene Erfahrung im Glauben, dass Jesus Gnade, Annahme und Hoffnung schenkt. Daraus schöpfen wir Kraft, um Zufluchtsorte zu gestalten und Hoffnungsworte weiterzusagen. Der vierte Faden. Getrost und freudig, alles von Gott erwarten. Ich zitiere nochmal Herrn Müsken. Wenn man gegen die Not der Menschen nicht gleichgültig ist, sondern wirklich arbeitet, um anderen innerlich und äußerlich zu helfen, so erlebt man es, dass sich immer wieder neue Arbeitsnotwendigkeiten und Arbeitsmöglichkeiten zeigen. Das findet sich durch die ganze Geschichte der GM bestätigt. Drei Beispiele aus dem Beginn. Der Verein der Frauenkolonie kam auf uns zu bitten, die Arbeit zu übernehmen. Es ist uns ein Haus zur Verfügung gestellt worden. Die Stadt fragte an, ob wir bereit wären, die Arbeit weiterzuführen. Die Berufung der Großstadtmission wird bestätigt und die Arbeit wuchs schnell. Nicht zuletzt, weil die Männer der Großstadtmission bereit waren, Gelegenheiten am Schopf zu packen und Initiative und Mut bewiesen aus ihrem Gottvertrauen. Und davon, von dem Gottvertrauen, brauchte es in der Tat häufig in großem Umfang. Denn diese Herausforderungen, die da so klein klingen, waren riesig. Der Verein, um den es ging, war hoch verschuldet. Das Haus, was man zur Verfügung gestellt bekam, war schwer renovierungsbedürftig. Und die Arbeit, die man weiterführen sollte, kam nicht zusammen mit Fachkräften daher. Als gleich zu Beginn dann diese großen Herausforderungen im Raum standen, schreibt Müsken, wir haben uns sehr ernstlich gefragt, hatten jedoch nicht die Freiheit abzulehnen. Die Not ist zu groß. Schritt für Schritt gehen wir weiter, trotz Bangheit und Sorgen. Heute erleben wir durchaus vergleichbare Situationen. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist etwas komfortabler als damals bei Müsken, aber gefühlt fühlt es sich manchmal durchaus ähnlich an. Ich habe die wesentlichen Dinge in den letzten 5 Jahren so erlebt, dass sie auf uns zugekommen sind. Herausforderungen, aber auch Ressourcen. Und dass es oft einfach Gottvertrauen braucht, um weiterzugehen Schritt für Schritt. Eine Bibelstelle fasst es gut zusammen. Der 12. Vers im 12. Kapitel des Römerbriefes. Lasst euch durch die Hoffnung zur Freude motivieren. Und wenn ihr in erdrückende Sorge geratet, dann haltet aus. Lasst euren Alltag vom Gebet geprägt sein. Der 5. Faden, der abschließende rote Faden, ist von Hoffnung getragen und dankbar sein. Das schließt ganz klar daran an. Nach dem 1. Jahr der Großstadtmission schreibt Müsken Folgendes. Im Rückblick auf das abgeschlossene 1. Jahr bewegt uns ein Gefühl tiefster Dankbarkeit. Anbetend müssen wir bekennen, der Herr hat Großes an uns getan. Wie machtlos standen wir vor so überaus schweren Aufgaben. Aber gleichzeitig im Vertrauen auf den, dem alle Macht gegeben ist. Er reichte Gnade, Weisheit, Kraft zum Dienst. Er öffnete kalte, verschlossene Herzen und weckte neues Leben. Er sandte Mittel, um das große Elend zu mildern, Hungernde zu speisen, Frierende zu kleiden und Kranke zu erquicken. Getrost und freudig, dass wir einen so herrlichen Dienst tun dürfen, treten wir nun ins 2. Jahr ein und sprechen mit einem Dichter. Wir gehen im Glauben vorwärts, dir vertrauend und bringen nichts als unsere Schwachheit mit. Doch jubeln wir auf unseren König schauend, wir ruhen in dir, du führst uns Schritt für Schritt. So glaube ich, würden es viele Vorstände der GM unterschreiben. Geht es von Jahr zu Jahr, Dankbarkeit dafür, getragen und versorgt zu sein, siegt über Sorgen. So bin ich auch hier heute. Persönlich dankbar für Kraft, Zuversicht und Weisheit, die Gott mir täglich schenkt. Ebenso für Gnade, mit der ich jeden Tag neu anfangen kann. Denn natürlich läuft nicht alles perfekt. Dankbar in der Organisation, dass wir getragen sind durch 100 Jahre. Zuallererst von Gott, aber auch durch Gemeinden und durch Mitglieder, durch Förderer, Freunde der Arbeit. Ich schließe mit einem Vers aus Hebräer 12. Weil wir aber an Gottes unerschütterlicher Herrschaft und seiner neuen Welt Anteil haben, lasst uns voll Dankbarkeit als Hoffnungsboten leben. So können wir Gott unsere Verehrung ausdrücken. Dann ist unser Leben ein Gottesdienst, der ihm gefällt, voller Respekt und Ehrfurcht. Gott setzt uns alle als Hoffnungsträger, gerade auch in der aktuellen Situation, mitten in Corona, die die Spaltung der unterschiedlichsten Sorte fördert, viele Nöte mit sich bringt und gerade auch angesichts des aktuellen Kriegsgeschehens in der Ukraine. Es braucht Hoffnung und Tat an allen Ecken und Enden. Unsere Bereitschaft, dass wir gerne Hoffnungsboten sein wollen, dass Jesus uns inspirieren kann mit seiner Haltung, die können wir im nächsten Lied ausdrücken. Ein jeder trage die Last des anderen. Amen.